dieses Abgrenzen von Andersartigkeit, Diversität. Ich denke, wenn man da ein Denken entwickeln könnte, dass das einfach vollkommen normal ist, dann fängt Inklusion erst wirklich auch in der Gesellschaft an.
Ich glaube, in den Kitas sollten wir dann eher die sozialen Kompetenzen schulen.
Erst einmal herzlich willkommen zu unserer 11. Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Bei uns sind heute der Michael Sasse, den der ein oder andere vielleicht noch kennt, der ist Integrationspolitiker hier bei uns im Landkreis. Er ist bei dem Grünen im Integrationsbeirat. Und bei uns ist Eva Friedrich, sie ist im Leitungsteam einer integrativen Montessori-Kita hier bei uns im Landkreis. Herzlich willkommen, Eva. Herzlich willkommen, Michi.
Vielen Dank.
Danke.
Es ist ein relativ weites Thema, dieses Thema Integration, Inklusion. Warum sollten wir uns ausgerechnet jetzt heute auf dieses Thema Integration in Kita fokussieren? Oder warum ist das ein bestimmter Wert, warum wir damit anfangen sollten, Kinder mit Inklusion in Berührung zu bekommen?
Ich denke ja mal, bei den Kindern fängt es an. Also gerade bei den kleinen und den jungen Kindern kann man einfach noch ein Bewusstsein schaffen. Und ja, da ist das, wird es einfach noch im Keim, dieses Verständnis, diese Akzeptanz von Individualität gegenüber. Ganz egal, ob kulturell, Äußerlichkeit, gehandicapt oder nicht, was auch immer. Aber ich denke, dass man da bei den Kindern schon anfangen muss, diese Selbstverständlichkeit zu schaffen und dieses Bewusstsein dafür, dass unsere Gesellschaft so ist und dass man deshalb hier niemanden ausgrenzt.
Ja, ich würde die Eva vollkommen recht geben. Also ich denke auch, Kinder sind unvoreingenommener, die gehen aufeinander zu, spielen miteinander, und wenn die schon in jungen Jahren Erfahrungen haben und mit Menschen mit Migrationshintergrund spielen, mit Kindern mit Behinderungen spielen, dann haben die einfach weniger Berührungsängste davor, und das stärkt dann letztendlich auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt dann wenn sie dann erwachsen sind, weil dann gehen sie auch offener mit Menschen mit anderen Hintergründen zu. Deswegen ist es eigentlich für alle besser, wenn dann wir einen integrativen Kindergarten haben und dann die Kinder einfach alle miteinander spielen können.
Hast du noch Erinnerungen an deine Kita-Zeit, Michi?
Ja, da habe ich eigentlich noch recht gute Erinnerungen. Ich weiß noch, ich habe ja meinen Unfall sehr jung gehabt, und da haben dann die vom christlichen Kindergarten psychologisches Attest von mir verlangt, damit ich überhaupt in den normalen Kindergarten gehen durfte. Und als wir das dann geschafft haben, haben sie mich dann in die einzige Gruppe in den Keller gegeben, und da musste ich dann jeden Tag rauf und runter getragen werden. Aber ich meine, die Kinder, die haben mit mir gar keine Probleme gehabt. Die haben sich zum Teil sogar dann gestritten, wer mich schieben durfte oder wer mit mir spielen durfte. Von dem her habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, in jeder Gruppe im Kindergarten oder auch in der Grundschule, wo ich drin war, glaube ich, war der soziale Zusammenhalt fast noch besser als bei den anderen, wo eben kein Kind so wie ich drin war.
Wie ist deine Erfahrung so als gelebte Integration oder Inklusion in Kindergärten? Ist das überhaupt hier in unserer Gegend ein Thema, jetzt außerhalb der Einrichtungen, die sich da explizit drum kümmern? Wird das großgeschrieben, Eva?
Ja, also ich denke schon, es befassen sich auch immer mehr Einrichtungen mit dem Thema Integration und Inklusion. Nichts hat natürlich auch was mit den letzten Flüchtlingskrisen auch zu tun. Das muss man da auch mal sagen. Da wurden auch einige Einrichtungen mit wachgerüttelt, weil plötzlich waren diese Kinder da und sie haben einen Platz gebraucht zur Betreuung, zur Bildung. Und also spätestens da mussten sich auch mehr Einrichtungen mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube eben auch Schulen und Kitas ganz bewusst.
Aber wie sieht das im Alltag aus? Was erlebst du da vor Ort?
Vor Ort erlebe ich, dass leider noch ganz viel Bedarf ist, da nachzurüsten. Ich erlebe zum einen mal den finanziellen Aspekt, wo man sagt, Einrichtungen, die Inklusion schon wirklich als Konzept leben, die aber einfach bauliche Schwierigkeiten noch haben. Privateinrichtungen sind am besten noch, die eben nicht von der Gemeinde oder von der Stadt mitfinanziert werden. Da, finde ich, könnte man noch ganz viel tun, um eben auch für Kinder mit einem körperlichen Handicap nochmal nachzurüsten, Aufzüge und Rampen zu bauen, damit das Konzept einfach noch viel mehr verstärkt werden kann. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir gerade in Kitas in alten Betreuungsstrukturen festhängen, aus denen wir irgendwann ausbrechen sollten. Denn Bildung ist mit dem Betreuungsschlüssel, den wir aktuell haben, auch bei jedem anderen Regelkind nicht möglich, kaum möglich, gering möglich. Und das ist eigentlich sehr schade. Also ich finde, man sollte nicht mehr für Kinder mit einem Handicap, einem besonderen Förderbedarf, einem Sprachdefizit irgendwelche Integrationsanträge stellen müssen und auf Gelder vom Bezirk zu hoffen, damit der Kita-Alltag irgendwie zu meistern ist. Sondern ich glaube, wir sollten da ganz in eine völlig andere Richtung denken und wirklich sagen, Betreuungsstrukturen gehören einfach geändert. Weniger Kinder in der Gruppe. Ich glaube, da spreche ich auch für Schulen, weniger Kinder in den Klassen. Dann wäre vieles einfacher. Und dann wäre auch Inklusion viel leichter zu leben.
Aber was bedeutet das für dich als Leiterin einer solchen Einrichtung? Oder was bedeutet das für dich als konkrete Mitarbeiterin, die solche Kinder betreut? Was wird von dir mehr verlangt, als zum Beispiel von einer normalen Kindergartenmitarbeiterin, die hier in einem bayerischen Kindergarten halt einfach die Kinder in Obhut nimmt?
Also wir versuchen natürlich irgendwie jedem Kind gerecht zu werden und jedem Kind mit allem, was es mitbringt, einen Platz zu bieten. Und da gibt es Themen, wo auch wir in Integrationseinrichtungen an die Grenzen kommen, weil einfach nicht das passende Personal auch da ist. Ich nenne jetzt mal nur eine beispielhafte Diagnose, ist Autismus-Spektrum. Das ist was, wo ich finde, oder frühkindlicher Autismus. Das sind Beeinträchtigungen, die einfach ganz eng begleitet werden müssen. Die haben einen völlig anderen Bedarf, die Kinder haben ein ganz anderes Bedürfnis und auf das muss ich eingehen können und dafür brauche ich aber das Personal, die Fachlichkeit und auch die Rahmenbedingungen.
Könntest du das konkret benennen? Was ist dieses Fachliche an eurem Personal? Was macht ihr mit jemandem? Jetzt nehmen wir das Beispiel Autismus. Was macht ihr mit jemandem, der in diesem Spektrum verortet ist?
Also es ist so, dass in einer regulären Erzieherausbildung, sage ich mal, werden all diese Krankheitsbilder angeschnitten, aber nie bis ins Detail behandelt. Und also auch ich wüsste jetzt nicht, auf was ich besonders bei einem Kind mit Autismus achten müsste. Das habe ich mir alles zusätzlich beibringen müssen. Und ich finde, da könnte man einfach schon in der Ausbildung von den Fachkräften, wenn man da auch noch mehr den Fokus reinlegt und das Heilpädagogische nicht mehr gesondert macht, also nicht mehr die Heilerzieherin und die Erzieherin, sondern dass man diese beiden Dinge schon von der Ausbildung an kombiniert, das Heilpädagogische in die Erzieherausbildung mit hineinbringt, dann hätte ich auch die Fachkräfte, die nach 5 Jahren Ausbildung da sind und die Erzieher nur in der Kita sein wollen, sich gar nicht so spezialisieren auf Kinder und Menschen mit Krankheiten und Beeinträchtigungen, sondern ich sage wirklich, ich nehme das mit in die Erzieherausbildung rein, das Heilpädagogische, und dann haben die schon ein ganz anderes Know-how. Wenn es da heißt, da kommt ein Kind mit der und der Diagnose, die sagen, okay, kein Thema, haben wir gelernt, passt. Und dann kann man auch dem Kind genau das bieten, was es braucht, denn die Bedürfnisse sind bei jedem Kind komplett anders, egal ob gesund oder nicht gesund oder ja. Hm.
Du hattest vorher erzählt, dass man ja diese Kinder ja auch diagnostizieren muss, damit ihr überhaupt abrechnen könnt einen solchen Platz. Und du hast auch erzählt, dass diese Diagnose oft für die Kinder gar nicht von Vorteil ist. Also das heißt, man tut sich da auch vielleicht keinen Gefallen, wenn man die Kinder sehr früh eine solche Diagnose stellt, als Förderkind. Ja?
Richtig, also ich denke, es ist ein enormer Stress. Also tatsächlich werden die Kitas nur finanziell mit unterstützt, wenn die Kinder einen integrativen Status haben. Somit auch belegen dann meistens 3 Plätze in der Gruppe oder es wird zusätzliches Personal eingestellt und dann bekommen die Kitas Fördergelder dafür. Und ich denke, das hat wirklich viel was mit einem Stempel zu tun. Also es wird immer eine Diagnose verlangt und erwartet. Die Eltern müssen dann mit den Kindern zu Ärzten und Therapeuten rennen, um sich irgendwelche Diagnosen einzuholen. Und spätestens dann fängt das Kind ja schon an zu verstehen, irgendwas ist an mir anders. Ja, irgendwas, ich muss hier untersucht werden und hierhin und dorthin. Und das löst bei den Kindern schon ein ganz ungutes Gefühl aus.
Ja, ich denke auch, dass das eine ganz große Belastung ist für die Kinder, wenn man dann stundenlang bei den Ärzten sitzt und dann die Untersuchung und die Untersuchung. Und oft sind ja die Spezialisten gar nicht bei uns in der Region, sondern man muss dann nach München fahren, ins Kinderzentrum oder was weiß ich wohin. Und ich glaube, das ist dann auch große Belastung, weil die Kinder merken dann auch, dass die Eltern dann einen großen Stress haben, damit die dann die sich freinehmen müssen und dann hochfahren und da stundenlang rumsitzen. Und ich glaube, das spielt dann auch mit rein und das ist dann für die ganze Familie eine Belastung und das trägt sich dann auch eben mit in die Kitas wieder rein.
Das eine sind jetzt natürlich die Betroffenen selbst, das heißt die Kinder und deren Eltern. Aber ich denke mal, dass es auch nicht reibungslos läuft mit all den Leuten, die ein gesundes Kind in eine solche Einrichtung schicken, sondern da wird es ja sicher auch Konflikte geben. Das heißt, ich tue mir sicher nicht leicht als, ich will das Wort normal nicht sagen, aber als jemand ohne Beeinträchtigung und zu sagen, ja, warum sollte ich mein Kind dorthin schicken? Oder gibt es diese Vorbehalte oder sehe ich das einfach nur falsch?
Ganz genau, ja. Also bei uns bleiben oft viele Plätze frei. Genau, weil erstmal die Gemeindekindergärten, da wollen die Eltern hin, da wollen die Eltern ihre Kinder hinbringen. Und wenn die dann voll sind, dann bleibt den Eltern nur noch die Wahl, entweder das Kinderhaus oder eben kein Platz. Und so kommen dann viele Familien zu uns und wir sind dann auch immer ganz glücklich drüber, weil die ganz schnell merken, dass es ja doch anders ist und dass Montessori eigentlich was vollkommen anderes ist. Und ja, das sind natürlich auch Kinder mit anderen Förderbedarfen, aber nicht, das sind nicht immer nur Integrationskinder oder Kinder mit einem körperlichen oder einer Beeinträchtigung, körperliches Handicap, geistiges Defizit, sondern ja, das sind einfach Kinder, die einen Unterstützungsbedarf haben, einen Förderbedarf haben. Und ja, ich bin dann immer ganz froh, wenn es dann heißt, ja, es ist ja doch total schön bei euch. Ja, danke. Finde ich auch.
Wenn man das Personal anschaut, ich meine, du hattest vorher gesagt, es braucht eine besondere Ausbildung oder man muss auf bestimmte Bilder auch irgendwie geschult sein. Ich vermute mal, du als Leiterin wirst dir nicht leicht tun, dieses Personal in großen Mengen zu finden, sodass deine Einrichtung quasi beliebig viel darauf zurückgreifen kann. Oder bist du da eine der wenigen, die sagt, irgendwie dieses Problem habt ihr nicht?
Nein, also das Thema Fachpersonal ist ein großes Thema und ich glaube, in ganz vielen Kitas und Schulen ist das Thema sehr groß geschrieben und mittlerweile ist es nur noch ein Konkurrenzkampf der einzelnen Einrichtungen untereinander. Förmlich, was bieten wir mehr? Was bieten wir mehr für die Mitarbeiter als die andere Einrichtung? Und dann hat man sogar das Gefühl, eigentlich sich gegenseitig die Leute abzuwerben. Also es ist, wenn man dann bei jedem Bewerbungsgespräch immer sagen muss, was wir nicht alles Tolles bieten, damit die Leute zu uns kommen. Ja, es ist eigentlich traurig, dass wir mittlerweile da sind an dem Punkt.
Aber jetzt mal ganz konkret, was bietet ihr denn? Also jetzt nicht ihr als einzelne Einrichtung, aber ist es so wie in der Pflege, dass man sagen muss, naja gut, man kratzt dort eher am Existenzminimum oder ist das ein Job, von dem man leben kann?
Also ich sage tatsächlich, ich kennen. Also meine Mama arbeitet in der Pflege schon viele, viele Jahre und ich weiß, was meine Mama verdient und ich weiß, was ich verdiene und was ich auch als Anfänger nach meiner Ausbildung verdient habe. Und ich muss immer sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass es die Bezahlung der Erzieher ist oder dass die Arbeitszeiten unattraktiv wären. Ich sage immer, wir müssen daran denken, wir arbeiten meistens, ich rede von regulären Kitas, nicht im Schichtdienst. Wir haben die Wochenenden frei, wir haben Arbeitszeiten, sage ich mal, zwischen 7 und 17, 18 Uhr. Wir haben die Feiertage frei, wir haben feste Schließzeiten. Und dafür, finde ich, verdienen wir ganz gut. Ja, wenn ich wirklich in den Einzelhandel schaue oder in die Pflege schaue, wo wirklich Schichtbetrieb auch noch vorherrscht, die einfach dadurch auch ihr Privatleben mit auf den Kopf stellen teilweise. Also glaube ich nicht unbedingt, dass es nur an der Bezahlung liegt, dass der Beruf unattraktiv ist, sondern mittlerweile an der Überbelastung durch die Anforderungen, die an die Pädagogen gestellt werden, seitens der Eltern und auch seitens der Regierung.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Welche Anforderungen treffen euch da?
Also es ist ja immer mehr so der Fall, dass die Eltern auch drüber sprechen, ja, Schuleintritt, Panik bekommen, mein Kind kann noch nicht schreiben, mein Kind kann seinen Namen noch nicht. Das heißt, der Bildungsauftrag an die Kitas wird da schon immer größer und immer lauter. Man wird dann immer wieder verglichen, ja, die Einrichtung macht das schon, die Einrichtung macht das schon. Da trägt auch Social Media dazu bei, dass sich die Einrichtungen mittlerweile untereinander auf den verschiedensten Plattformen hochschaukeln mit den neuesten, tollsten Aktionen und Bildern, was nicht wieder alles geleistet wurde. Und ja, ich sage dann zu den Eltern auch ganz oft, wenn es dann heißt so, ja, ihr habt schon wieder nichts gebastelt oder endlich gibt es mal wieder was Gebasteltes mit, wo ich sage, die schönsten Dinge und das meiste, was die Kinder mitnehmen, das kann man nicht mit nach Hause geben, sondern es passiert in den Kindern drin. Und ja, sind einfach die Ansprüche der Eltern, die dann sagen, ihr müsst die Kinder schulreifer machen, ihr müsst Vorschule betreiben, einmal in der Woche 45 Minuten, die Kinder müssen lernen, still zu sitzen. Ja, all das widerstrebt uns ja, weil das ja in unserer Ausbildung gar nicht das Thema ist, sondern einfach die Freude am Lernen und der Spaß daran und nicht dieser Zwang und dieser Druck. Aber genau das erwartet sie halt dann später in der Regelschule. Und ich finde da, das ist so eine Schleife des Grauens, finde ich immer, für die Kinder, weil der Druck natürlich nicht nur auf uns liegt, sondern auch auf den Kindern. Man sagt mit so und so viel, mit dem und dem Alter müssen die Kinder dies und das können. Also ja, ich finde, das hat nicht mehr viel mit Individualität zu tun.
Ja, ich glaube, in den Kitas sollte man ja dann eher die sozialen Kompetenzen schulen und das Miteinander, damit, wie man miteinander spielen kann, wie man miteinander interagieren kann, was Hilfsbereitschaft ist oder sonstige Dinge. Und wenn man dann nur schon in jungen Jahren auf die Leistungsbereitschaft rauszielt, dann verlernen die das soziale Kommunikation miteinander. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich am wichtigsten wäre, gerade im Kindergarten, weil da hätten ja die Kinder noch Zeit, das aufzubauen und eben ohne Druck sowas zu lernen.
Das ist total richtig und ich finde es dann manchmal sehr frustrierend. Man arbeitet im Kindergarten, sorgt für diese Gruppengemeinschaft, trainiert, wie es wichtig ist, Zusammenhalt und Freundschaften. Und dann kommen die Kinder oft an die Schulen und dann müssen sie oft auch lernen, für sich zu sein, ihre Prüfungen zu schreiben, für sich alleine. Da ist dann plötzlich Teamwork und Gruppenzusammenhalt nicht mehr gefragt. Und das finde ich dann immer so schade, weil das da einfach wieder oft unterdrückt wird. Auch wenn ich weiß, dass viele Schulen sich mittlerweile sehr bemühen, da umzudenken, ist es leider dann oftmals noch so der Fall. Das ist dann manchmal immer frustrierend.
Du sagtest vorher auch, dass die Kommunen da ein bisschen gefragt sind, denn die baulichen Gegebenheiten sind oft nicht so, wie ihr euch das wünscht als inklusive oder integrative Kindereinrichtung.
Richtig, also ich denke gerade private Einrichtungen, Elterninitiativen etc., alle diversen Träger, dass auch die Kommunen da nochmal hinschauen, denn bei unseren Kindern fängt es wirklich an und Michi hat es vorher schon gesagt, die Kinder sind noch unvoreingenommen und da könnte Inklusion so einfach umsetzbar sein. Oft scheitert es aber an baulichen Gegebenheiten, ja, an den Räumlichkeiten, an Platz, an überhaupt mehr Kita-Einrichtungen. Deswegen werden ja auch Gruppen und Klassen sehr vollgestopft, weil es einfach zu wenig Plätze gibt. Da nochmal nachzurüsten und zu sagen, okay, da kann man jetzt, ich sage mal jetzt gerade körperliche Handicaps, das ist was ich mit baulichen Maßnahmen oft ganz einfach beheben kann, um auch da nochmal den Radius Inklusion zu erweitern und da wirklich auch für Mitarbeiter die Möglichkeit geben, zu sagen, auch Mitarbeiter, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, anzustellen. Und also das glaube ich, da sind die Kommunen auch nochmal gefragt und das wäre halt, ja, würde nochmal dazu beitragen.
Ja, oder auch für so sensitive Beeinträchtigungen wie Autismus, was du gesagt hast, dass man dann auch mal so Ruheräume schafft, dass dann die Kinder dann auch mal sich da ein bisschen abschotten können, wenn es ihnen dann zu viel wird in der Gruppe und sich da mal eine halbe Stunde in so einen ruhigen Raum reinsetzen oder liegen können, um dann wieder ein bisschen runterfahren zu können. Das ist ja dann auch wichtig und dann sind sie danach auch wieder entspannter und dann gibt es auch weniger Ärger oder Sonstiges, wenn sie sich da mal ein bisschen zurückziehen können. Und das sind ja auch bauliche Maßnahmen, die auch wichtig wären
für sowas. Wenn ihr die aktuelle politische Diskussion beobachtet, habt ihr das Gefühl, dass dieses Thema Inklusion bereits in der Kita aktuell überhaupt wahrgenommen wird? Wird das vorangetrieben? Gibt es Ideen, die euch gefallen, die ihr vorangetrieben sehen wollt?
Also ich find's schon mal toll, dass man jedem Kind die Möglichkeit gibt, ja, also dass man mittlerweile sagt, jedes Kind hat ein Recht auf einen Kita-Platz und jedes Kind darf kommen und das nicht mehr irgendwie von Einkommen der Eltern oder sonstigen Dingen abhängig gemacht wird. Und das, finde ich, ist schon mal ein guter Schritt. Und dann, ja, dann ist es unsere Gesellschaft, die einfach nur noch es akzeptieren muss, dass da Diversität herrscht und dass man aus der aber auch ganz, ganz viel Tolles schöpfen kann, wenn man es weiß, richtig zu nutzen und einzusetzen. Also da finde ich auch eben den kulturellen Aspekt auch immer, den nochmal mit einzubeziehen und das nicht immer als negativ zu betrachten, sondern einfach die Schätze daraus zu schöpfen.
Genau, die verschiedenen Erfahrungen wertschätzen und dann auch die Verschiedenheit ein bisschen herauszukitzeln, weil das fördert ja dann auch die verschiedenen Talente, die dann auch mit den verschiedenen Beeinträchtigungen oder Hintergründen mitkommen. Und ich denke, das sollte eigentlich eher mehr Selbstverständlichkeit sein. Momentan denkt man uns immer, wie kann man Inklusion perfekt umsetzen, anstatt dass man einfach die Rahmenbedingungen setzt und vielleicht automatisch heilpädagogische, ausgebildete Fachkraft immer in jede Kita-Gruppe reingibt, um dass es unerheblich wird, ob jetzt jemand mit Förderbedarf drin ist in dieser Gruppe oder nicht. Weil es gibt ja auch Kinder, die eigentlich einen Förderbedarf haben, wo die Eltern das vielleicht noch gar nicht wissen oder auch die ErzieherInnen gar nicht wissen. Und da wäre es vielleicht auch unter dem Aspekt sinnvoll, wenn man einfach automatisch sagt, in jeder Gruppe jemand mit einer heilpädagogischen Ausbildung drin. Und dann kann man das automatisch abfedern, ohne dass man groß Anträge schreiben muss oder auch zu Ärzten gehen muss, weil einfach immer eine Fachkraft automatisch in diesen Gruppen drin ist.
Aber wäre dieses Personal da? Könnte man das finden oder wäre man da schon wieder an der nächsten Grenze?
Da wäre man dann schon wieder an der nächsten Grenze, weil diese Berufsfelder einfach noch so sehr auch so getrennt werden. Ja? Und Teilerziehungspfleger arbeiten oft in heilpädagogischen Tagesstätten. Und auch da sind wir einfach schon wieder bei dieser extremen Trennung. Ja, es ist die heilpädagogische Tagesstätte und es ist die Regel Kita oder Kindergarten und es sind die Heilerziehungspfleger und die Heilpädagogen und es sind die Erzieher und die Kinderpfleger. Und ich finde, da könnte man eben einfach schon eben an der Ausbildung das kombinieren und zu sagen, jeder könnte in jeder Einrichtung arbeiten und dann hätte ich ja wieder einen größeren Personalpool, aus dem ich schöpfen könnte. Und ich denke, das, was der Michi vorhin auch schon gesagt hat, das ist, die Kinder sind so aufmerksam und da entsteht so eine Hilfsbereitschaft in den Gruppen, wenn man das beobachtet, wie sich die Kinder plötzlich auch in ihrem Wesen ändern, auch was das Thema Rücksicht angeht. Wenn da ein Kind mit einem sichtlichen Handicap ist und das sind eben meistens die körperlichen, da entsteht ein ganz toller Zusammenhalt in der Gruppe und die Kinder haben das noch gar nicht, so diesen, ich sag's jetzt mal, den inneren Rassismus, ja, dieses da Andersartigkeit oder das komisch angucken, die kommen hin, die interessieren sich, klar, die interessieren sich, die fragen nach, die haben Interesse dran, die wollen das wissen. Und wenn man da aber dann auch ganz offen einfach mit umgehen kann und da gar kein großes Thema draus macht, dann wird es für die Kinder ganz normal, die nehmen das auf und es ist für die eine vollkommen normale Gegebenheit.
Wenn ihr einen ganz konkreten Wunsch äußern könntet, den man schnell umsetzen kann, habt ihr den?
Ich glaube, schnell umsetzbar ist da in dem Bereich nichts, weil wir sind noch sehr weit weg von einer wirklich inklusiven Gesellschaft. Weil da müsst ihr überall, wie kann das Kind vom Wohnort zur Kita gut kommen oder zur Schule dann später. Wie kriegen wir es hin, dass wir genug Fachpersonal in die einzelnen Einrichtungen bekommen? Wie bekommen wir es hin, dass auch die Schranken in den Köpfen von den Eltern fallen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man das Kind in einen inklusiven oder integrativen Kindergarten geben kann? Und ich glaube, da muss noch viel gemacht werden. Also schnell glaube ich nicht, dass da was verändert werden kann momentan.
Ich glaube, das Schönste wäre, wenn wir jeder Einzelne von uns anfangen würde, das als vollkommen normal zu betrachten. Und das ist, glaube ich, was in unseren Köpfen passieren muss, was jetzt jeder entscheiden kann, wie schnell er es umsetzen kann. Aber dass eben nicht mehr dieses Ausgrenzen passiert, dieses auch das kein Interesse aneinander, dieses Abgrenzen von Andersartigkeit, Diversität. Ich denke, wenn man da ein Denken entwickeln könnte, dass es einfach vollkommen normal ist, dann fängt Inklusion erst wirklich auch in der Gesellschaft an.
Genau, dass die Andersartigkeit als Chance begriffen wird und nicht irgendwie als negative Eigenschaft. Und das ist das, was ich mit den Schranken in den Köpfen meine. Da muss man echt viel dran arbeiten. Und ich glaube, deswegen sind auch so Einrichtungen wie die, in der du arbeitest, wichtig, weil da lernen sich auch die Eltern gegenseitig kennen und vielleicht dann die Akademikermutter oder Akademikervater lernt dann eine Mutter oder einen Vater mit Flüchtlingshintergrund kennen und sieht dann, ja, das sind ja alles ganz normale Menschen, die ähnliche Sorgen haben. Bleibt mein Kind gesund? Kommt es gut durch die Schule? Oder vielleicht auch mal sich gegenseitig zum Geburtstag einladen, wie man es halt so im Kindergarten macht. Und ich glaube, das sind wichtige Stätten, wo irgendwie jeder immer hin muss und wo man sich dann auch mal gegenseitig kennenlernt, wo man sonst immer bloß nebeneinander lebt. Und das glaube ich, sind so wichtige Sachen, die man schaffen muss.
Integration als Auftrag an uns alle, das heißt erstmal die Schranken in den Köpfen abbauen, wie der nicht sagt. Ich will es aber erstmal bewenden lassen. Ich möchte mich bei euch bedanken für eure Zeit. Ich möchte mich bedanken bei Michael Sasse, dass er heute bei uns war. Ich möchte mich ganz vor allem bei Eva Friedrich bedanken, dass sie sich heute für uns die Zeit als Expertin genommen hat, mit uns zu reden über das Thema Kitas und Inklusion, Kitas und Integration. Ein sehr aufschlussreiches Gespräch, weil ich denke, wer jetzt nicht gerade kleine Kinder hat, der wird sich darüber nicht allzu viel Gedanken machen. Ich werde es dabei bewenden lassen. Das war unsere 11. Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir hören uns wieder hier auf dieser Plattform. Hoffentlich schalten Sie bald wieder einmal ein. Herzlichen Dank.